Ich glaube, dass es unbestritten ist, dass das Akustische in der Sprache für Pasteur ein ganz wesentliches Element ist. Und er baut häufig von der Akustik her, nicht etwa von der Logik oder der Handlung oder so her. Und diese Akustik kann er natürlich am besten wieder herauskitzeln aus den Texten. Und es gibt Rezensenten, die sagen, wenn man ihn hört, dann versteht man alles. Und wenn man denselben Text liest, dann erkennt man ihn nicht wieder, dann versteht man ihn gar nicht. Das hängt auch, glaube ich, mit bestimmten Verstehensmechanismen bei uns zusammen. Der zweite Punkt ist, glaube ich, auf den Sie jetzt ansprechen, dass man in Gefahr gerät, sozusagen sich mit dem Spaß an der Sache zufrieden zu geben. Und das muss ich von mir auch sagen. Also meine Begeisterung für Pasteur ist in erster Linie, dass ich Riesenspaß habe an den Texten. Überhaupt für mich ein Kriterium für gute Literatur, aber nicht so sehr wissenschaftlich, aber es ist für mich so. Aber wenn man sich damit zufrieden gibt, dann gerät man leicht dahin, Pasteur als so eine Art von sehr unterhaltsamen Sprachkünstler oder so zu sehen, wie es zum Teil auch in der Kritik geschehen ist. Ich glaube, dass es kaum einen Lyriker, vielleicht auch kaum einen Schriftsteller überhaupt gibt bei uns im Moment, der mit einem solchen Ernst auch die Reflexion in Bezug auf winzigste Partikel von Sprache vorantreibt wie Pasteur. Das heißt, die Widerständigkeit, die steckt darin, dass der Spaß an der Sache, da wo er aufgereizt wird, zunächst wie ein oberflächlicher Spaß erscheint. Aber dass es sehr viel mehr Spaß sozusagen macht, das hat Bondi, glaube ich, eben schon auch gesagt mit seiner Anstrengung, zu gucken, was noch alles möglich ist mit diesen Texten. Und dass die Möglichkeiten dann über den Autor Pasteur selbst rausgehen, da wäre ich völlig einer Meinung mit Ihnen. Also wir, die da lesen und hören, entdecken sicher nicht alles das, was Pasteur entdeckt hat, entdecken aber auch Bereiche, die Pasteur vielleicht nicht entdeckt hat. Und in diesen Bereichen, da gibt es ungeheuer viel, was, glaube ich, auch mit Widerstand zu tun hat gegen Vereinnahmung durch Sprache, auch gegen Vereinnahmung durch Dichtung. Es gibt inzwischen wieder solche Art Feier einer Dichtung, die einen mit so einem fast quasi religiösen Anspruch zu vereinnahmen sucht. Und wenn man sich dagegen wehrt, dann wird man leicht entweder in die Ecke als Spaßvogel oder Neodadaist oder als Barbar gestellt. Ich glaube, das ist viel bedenklicher, so ein weihevolles, dichterisches Geraune, was uns vereinnahmt. Da steckt im Grunde wenig Widerstand drin. Bei Pasteur steckt das Widerständige darin, dass man nicht von seiner Literatur vereinnahmt werden kann und dass sie sich dagegen wendet, zum Beispiel in Alternativen zu denken oder Schwarz-Weiß-Malerei zu machen oder Wörter allzu direkt mit Begriffen zu verknüpfen, dass man darauf hingewiesen wird, dass wir häufig viel zu schnell und zu einfach verstehen. Mir geht es ja bei den Texten so, ich glaube ja, ich habe sie verstanden und dann ist da noch eine kleine Geschichte, die muss ich noch klären. Und wenn ich die dann geklärt habe, dann rutscht mir aber das andere wieder weg. Das heißt, das zeigt mir, dass ich mit verhältnismäßig einfachen Verstehensmustern versuche, mit Wirklichkeit umzugehen. Und ich lerne eigentlich, wenn ich überhaupt so ein hässliches Wort wie lernen verwenden soll im Zusammenhang mit solcher schönen Dichtung, ich lerne daran, dass meine eigene Art zu denken nicht komplex genug ist. Und das ist für mich ein erheblich widerständigeres Moment als etwa so große Sprachfeiern oder auch Gedichte, die sozial alle ganz gut gemeint sind, wo ich dann mit dem Kopf nicke und sage, ja richtig, der Meinung bin ich auch. Aber dann hat sich sozusagen mein Denkmuster erledigt. Und in dem Aufreizen zu einer anderen Art sozusagen zu verstehen und zu denken, da steckt viel Widerständiges drin. Und da würde ich wieder, wenn wir auf die letzte These noch zurückkommen, sicher auch eine Verbindung zur Biografie von Pasteur sehen.